Guten Morgen, liebe Geschwister. Wenn ich so in die Runde schaue, sehe ich einige Gesichter, die ich gut kenne. Und natürlich freue ich mich über euch alle, die ihr hier seid. Ich soll etwas sagen zu mir. Ich bin eigentlich auch Holsteiner. Ich komme aus Neumünster, da bin ich groß geworden, aufgewachsen und dann den Weg zur Bibelschule 1970 bis 1973. Und dann hat man mich nach Lüneburg geschickt, um dort Gemeinde zu bauen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann oft hier auch bei der Elim war. Ich weiß gar nicht, ob sie sich noch Elim nennen. Ja, immer noch? Schön. Ja, es ist wahr. Weil Gott ist gegenwärtig, alle Zeit. Elim ist ja ein guter Name für eine Gemeinde, nämlich da ist Leben. Danach bin ich dann einige Jahre, genau 5, in den neuen Bundesländern gewesen, gleich nach der Grenzöffnung oder nach der Grenzöffnung und habe dort versucht, eine Gemeinde aufzubauen und bin dem Ruf gefolgt, weil da gab es ja so diese Anstrengung, dass wir Gemeinde bauen in den neuen Bundesländern. Und einer davon war ich natürlich und ja, habe es aber nicht lange ausgehalten. Nur 5 Jahre und das war familiär bedingt. Bin dann zurück nach in den Westen und bin in Tostedt gelandet. Tostedt, der Grund war, meine Tochter lebte dort oder lebt immer noch dort mit ihren Kindern und Enkelkindern. Und ja, das war unser Zufluchtsort da. Und von dort aus habe ich dann die Gemeinde in Soltau geleitet und bedient und dann auch Neuenkirchen, mache ich übrigens heute auch noch, bin so ein Springer von einer Gemeinde zur anderen, Neuenkirchen, Schneverdingen, Soltau und ja, heute bin ich hier. Ja, ich war überrascht, dass ich diesen Ruf bekam. Bin ja bei euch nicht so bekannt und der Gerd hat mich ja da wohl angepriesen, nehme ich an. Ich freue mich, dass Gerd euch besuchen kommt hier öfter mal, denn ich halte sehr viel von ihm. Das darf ich wohl so sagen. Er ist mir ein lieber Kollege. Ich habe ihn oftmals in Soltau gehabt und manche Predigt hat mich sehr begeistert. Ja, nun, das ist so ein kurzer Abriss. Und wie das weitergeht, liegt in der Hand Gottes. Denn er ist unser Herr, unser Gott, und ihm gebührt alle Ehre. Und wir wissen natürlich nicht in dieser Zeit, was noch alles so passieren kann oder passieren wird. Manchmal kann man sagen, oh, es ist düster. Aber es wird Licht. Und das ist schön. Weil das Licht Gottes durch euch und durch mich scheint. Oder? Ja, das ist das, was uns auf dem Herzen liegt. Unsere Schwester hat heute Morgen schon einen Bibeltext angesprochen, Kolosser 3, Vers 16. Und das hat mich ermutigt, meinen Text zu lesen oder darauf einzugehen. Ich war am Schwanken, war nicht so ganz in der Situation, dass ich sagte, ja, das ist es. Aber das hat mich gestützt. Ja, preis dem Herrn. Wir haben schon über Israel so ein bisschen gebetsmäßig gehört. Und Israel ist ja für uns so ein Volk, ein Land, mit dem man mehr oder weniger Kontakt hat oder Interesse hat. Die einen schwärmen von Israel und die anderen sagen, nein, Israel hat uns ja schon so viel zerstört. Sie folgen unserem Vater nicht. Es gibt so verschiedene Einstellungen und Überlegungen. Aber eins ist wichtig. Es ist das Volk Gottes. Es ist das Volk, mit dem Gott seine Geschichte macht. Gott macht mit seinem Volk Geschichte. Und alles andere ist Beiwerk. Auch wenn ich das jetzt mal so ein bisschen hart sage. Beiwerk im Sinne von nicht die erste Wahl. Dennoch gehören wir in sein Reich. Und in diesen Tagen haben wir durch Mose nochmal so ein bisschen Israel beobachtet. Er beschreibt ja Israel oder beziehungsweise im 5. Kapitel fügt er das nochmal auf und sagt, alles, was jetzt in der letzten Zeit geschehen ist, wie Gott mit ihm geredet hat, wie er dazu gekommen ist und warum er sich so eingesetzt hat für Israel. Und er zählt den Israeliten auf, das ist eine Zusammenfassung, ja, im fünften Buch, Entschuldigung, und eine Zusammenfassung dessen, was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Welche Wunder er getan hat, welche Zeichen er getan hat, wo er dem Volk geholfen hat, wo er sie auch mal beschimpft hat und gesagt hat, auch mit euch ist nichts los, am liebsten verderbe ich euch. Und tatsächlich, wenn Mose nicht da gewesen wäre, hätte es sein können, dass er das Volk verlassen hätte. Hat er aber nicht. Weil Gott eigentlich ein gnädiger Gott ist. Aber was heißt das schon, gnädiger Gott? Heißt das, dass wir machen können, was wir wollen und er deckelt alles? Nein, das heißt es nicht. Gott ist ein Gott, der voller Liebe ist und voller Gnade und voller Barmherzigkeit, aber ungehorsam. Das ist nichts für ihn. Wenn Menschen ungehorsam sind, dann kommt er irgendwo ins Staucheln. Was sagt Sonschi? Muss das nun sein? Die haben alles von mir bekommen und ich habe ihnen so viel Gutes getan und jetzt hauen sie mich in die Falle. Das geht doch. Und Mose, der das nun alles nochmal zusammenfasst und spricht zum Volk Israel, bevor sie ins gelobte Land gehen und erinnert sie nochmal daran und sagt, jetzt geht's los. Jetzt geht ihr, und er betont es ja, ihr, weil er weiß, Gott hat gesagt, ich komme nicht rein ins gelobte Land. Und schickt sie hinein und fordert sie ein letztes Mal auf, durch seine Ansprache an sie und sagt, und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir? Als nur den Herrn deinen Gott zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben. Und dem Herrn deinen Gott zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Gott zu lieben. Ach, wir lieben doch Gott, nicht? Selbstverständlich. Habe allerdings heute Morgen vielleicht so ein Lied erwartet oder vermisst. wo man vielleicht gesungen hätte, ich liebe dich, Herr. Gehört doch eigentlich so in so einen Gottesdienst hinein, nicht? Ich liebe dich, Herr. Diese Begeisterung von Gott, die es zum Ausdruck bringt, Herr, du bist der Beste. Wir haben ihn gelobt, ja. Wir haben viele gute Lieder über ihn gesungen, ich bin dankbar. Aber ich liebe dich, Herr. Etwas, was aus unserem Leben kommt. Von ganzem Herzen, sagt uns hier Mose. Auf allen seinen Wegen gehen und ihn zu lieben und dem Herrn zu dienen. Naja, wir dienen ja Gott, wir kommen in den Gottesdienst. Wir sind da, wenn die Gemeinde sich versammelt. Aber ist das alles? Reicht das? Ist Gott damit zufrieden? Oder ist es nicht so, dass wir viel mehr tun können für Gott? Natürlich weiß ich nicht, was ihr tut, aber ich denke mal, es ist nie zu viel. Und wenn ich in die heutige Zeit hineinschaue und sehe, wie die Menschen davonlaufen, wie sie sich nicht ansprechen lassen, wie sie einfach sagen, ach ihr mit eurem Gott, dann ist das doch irgendwo ein Bild davon, dass wir ihnen auch nicht wirklich etwas anbieten können. Gott. Was können wir den Menschen geben, damit sie erkennen, dass Gott da ist? Im Neuen Testament sind die Pharisäer, die Jesus immer wieder auf die Probe stellen wollen und sagen, ja, was ist denn nun eigentlich das größte Gebot? Erzähl doch mal. Du behauptest ja, dass du Gottes Sohn bist. Sag doch mal. Und sie sprechen ihn an mit Gesetzeslehrer. Erzähl doch mal. Was ist das größte Gebot im Gesetz? Tja, wenn wir das mal von uns beantworten ließen, kommen wir dann genau in diese Richtung, die auch Jesus ihnen sagt. Er aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und für Verstand könnten wir auch sagen, mit deiner ganzen Einstellung. Wie bist du eingestellt? Was ist das, was in deinem Kopf vor sich geht? Ja, wir sind oft dabei, dass wir sagen, unser Herz an Hauptsache, Gott segnet uns. Hauptsache ist doch, dass wir Kraft haben und dass wir Weisheit haben von Gott und dass Gott uns gibt und gibt und gibt und gibt und gibt und gibt. Ja, aber manche vergessen sogar Danke zu sagen. Vergessen, dass es doch gar nicht darauf ankommt, dass Gott uns immer nur gibt, denn er hat ja eigentlich alles gegeben, sondern dass es darauf ankommt, das umzusetzen in die Nachfolge hinein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Aber er sagt dann, und das Zweite ist ihm gleich. Da möchte ich so ein bisschen drauf hinkommen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. deinen Nächsten, ja, wer ist das eigentlich? Wer ist denn unser Nächster? Mein Nachbar. Oder in der Familie. Ja, gut, der Nachbar ist uns örtlich gesehen wahrscheinlich am nächsten, neben der Familie. Jesus spricht von einem Gleichnis oder spricht ein Gleichnis aus und sagt, da ging ein Mann von nach und fiel unter die Räuber. Und da gab es Leute, die gingen dann einfach daran vorbei. Das eine war ein Priester, das andere war ein Levit. Eigentlich Leute, die dazu auch ausgesondert waren, Gottes Werk zu tun. Gottes Werk zu tun. Aber sie gingen vorbei. Und gerade der, der verachtet war, der Samariter, der kümmerte sich um diesen Mann, der unter die Räuber gefallen war. Und spricht ihn an, nimmt ihn, fördert ihn, schenkt ihm Gnade zur Heilung, bringt ihn in ein Lazarett, bezahlt den Arzt. Und das ist doch das, was hier Jesus sagt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich komme ja nun durch einige Gemeinden so ein bisschen und spüre oft so die Tendenz. Eine Tendenz, die vieles aussagt. Und viele haben Probleme, brechen auseinander. Manche gehen neue Wege. Man ist sich oft nicht einig über das, wie der Gottesdienst sein soll, was nun für Dinge getan werden sollten im Gottesdienst. Und schon gibt es schwuppdiwupp einen Streit. Und dann geht man auseinander. Weil man sich ja so lieb hat, nicht? Ach nee, Entschuldigung. Weil man bestimmte Vorstellungen hat. Natürlich muss man darüber reden, welcher Gottesdienst denn gut ist, auch um die Gäste zu holen. Natürlich. Richtig. Wir wollen ja auch Gäste einladen. Und dennoch, diese Überlegung des Einzelnen, ich habe ja doch recht. Ich habe ja doch recht. Was die da wieder vorhaben. Sie sollen doch das Alte beibehalten, nicht was vor 100 Jahren gut war. Nein, bin ich nicht für. Aber diese Stimmung, die oft da ist, dass man sich gegenseitig etwas vorwirft, was des Vorwurfs überhaupt nicht würdig ist. Weil wir erkennen dürfen und müssen, wenn wir uns nicht einig sind vor Gott, ist unsere Ausstrahlungskraft sehr gering. Sehr gering. Liebe üben, wir uns selbst, naja, wir sind uns immer die Nächsten, nicht? Das ist schon ganz klar. Wer sollte denn uns näher sein als wir selber? Aber da hängt doch eine ganze Menge mit zusammen. Nämlich, wenn wir das Vaterunser anschauen, dann steht da, vergib uns unsere Schuld. Ja, vergib uns unsere Schuld. Das ist ein, höre ich so oft, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Nämlich so, dass Gott verherrlicht wird. Das hat natürlich auch eine Nebenwirkung insofern, dass wir bestimmen, was Gott uns vergibt und wie Gott uns vergibt. Also wir erwarten von Gott Vergebung, ja, aber wenn wir nicht vergeben können, kann Gott uns auch nicht vergeben. Und da kann man ja noch so fromm sein. Da kann man ja noch so viel wissen. Aber wenn wir nicht mit Gott eins sind, was sagt Paulus den Korinthern? Wenn ich alles wüsste, alle Geheimnisse könnte, wenn ich genau sagen könnte, was Sache ist für die Gemeinde, und hätte der Liebe nicht, wäre ich nichts. Wäre ich gar nichts. Ja. Dem Verderben nahe. Tatsächlich. Und viele Menschen leben in Problemen, in Schwierigkeiten, weil sie nicht vergeben können. Weil sie nicht bereit sind, das, was ein anderer vielleicht mal aus Unwissenheit oder so gesagt hat. In der Anklage sind wir schnell. Anklagen. Nein. Jesus sagt, dass wir lieben sollen. Lieben. In Matthäus 7 heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das hängt ja fast mit dem Vater unser zusammen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Den Maßstab, den wir anlegen, das ist auch der Maßstab, den Gott an uns anlegt, wenn wir nicht Buße tun. Natürlich, der Weg der Buße ist immer offen, aber oftmals begreift man das gar nicht, sitzt davor und sagt, ach, warum passiert eigentlich nichts? Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Da ist es doch gut, großzügig zu sein, nicht wahr? Da ist es doch gut, dem anderen etwas zu gönnen. Selbst die Freiheit, etwas zu sagen, was mir vielleicht wehtut. Ja, diese Beziehung zu dem anderen ist so wichtig. Ist so wichtig. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Ich sage dazu, natürlich können wir den Splitter im Auge des anderen gar nicht sehen, wenn wir einen Balken im Auge haben, nicht? Da will ich damit nicht sagen, dass wir alle einen Balken im Auge haben. Das auf keinen Fall. Aber wie oft legen wir uns auf über Dinge, die die anderen tun? Ja? Es ist oft nicht einfach. Ich gestehe das. Aufgrund der Aussagen der anderen immer voller Liebe zu sein. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich weiß, dass es vor Gott anders aussieht. Lieben heißt auf sich nehmen. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Nicht das Kreuz Jesu, das kann ich nicht tragen. Aber mein Kreuz. Das kann ich tragen, das muss ich tragen. Aber ich bin so dankbar, dass wir nicht alleine durch diese Welt ziehen. Dass wir nicht alleine von Ort zu Ort wandern müssen. Sondern wir haben einen wunderbaren Gott. Okay? Wir haben einen wunderbaren Gott. Und er hilft uns. Durch seinen guten, heiligen Geist führt er uns, leitet er uns. Ich sage auch gerne mal, nimm mich an die Hand. Und er tut es. Er nimmt uns an seine Hand und sagt, lass mal die anderen. Wir gehen mal diesen Weg. Nicht die Menge, die Masse. Nicht das, was andere sich wünschen. Sondern hier ist ein anderer Weg. Ein Weg der Herrlichkeit mit Gott. Ein Weg der Herrlichkeit mit Gott und ein Weg, wo wir Gottes Gnade erleben und erfahren. Ich bin betrübt. Ich bin betrübt darüber, dass wir generell gesehen so wenig Gaben des Geistes in Aktion sehen. Krankenheilung, Wunder und Zeichen, Prophetien. Ich bin betrübt. Ich kann es auch nicht ändern, aber ich bin betrübt. Und ich glaube, dass das den Gemeinden in sich schadet. Weil der Feind kann zu schnell zuschlagen und zerstören. Überprüfung der Geister, feststellen, welcher Geist von Gott ist und welcher nicht. Das alles gehört hinein in die Gemeinde. Das alles ist wichtig, um das Reich Gottes richtig zu bauen. Ja, wir haben ja keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Das ist das große Problem, ne? Wir sind so beschäftigt. Wir haben so viel zu tun. Ja, kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und natürlich, wir werden überrumpelt. Und das ist ja das Problem. Wir werden überrumpelt, weil wir selbst uns vor Gott nicht ins Geschirr nehmen. Und sagen, nein, ich will. Ich will. Und diesen Willen Gottes und diesen Willen, unseren Willen unter Gottes Willen stellen. Und sagen, ich will deinen Willen tun. Und dann heißt es natürlich, das auch festzumachen. Und zu sagen, ja, meine stille Zeit, meine Gemeinschaft mit den Gläubigen, mein Lobpreis vor Gott, singet und jauchzet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Kann man auch bei der Arbeit machen. Ich finde es toll, zu singen, Gott zur Ehre zu singen. Wir machen das öfter zu Hause. Wenn wir unsere Andacht machen, dass wir auch einfach den Pfingstjubel nehmen und uns Lieder aussuchen und singen. Ja, Gott sei die Ehre. Gott sei die Ehre. Jakobus sagt ganz vorsichtig auch, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ich komme jetzt mit vielen negativen Bibelstellen euch gegenüber, wo ihr sagt, wir wollen doch eigentlich getröstet werden, wollen doch eigentlich den Segen empfangen. Ja, das sollt ihr auch. Den Segen Gottes empfangen und uns bedanken bei Gott über den Segen, indem wir seine Werke tun. Gott bereitet Werke vor. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Erkennt ihr die vorgearbeiteten Werke Gottes in eurem Leben? Das ist natürlich bei jedem anders, das ist ganz klar. Jeder hat einen anderen Lebensweg. Aber Gott hat ein Werk vorbereitet. Heute dies, morgen das, nächsten Tag was anderes. Um das zu erkennen, muss man zunächst mal hören können. Hören. Hören ist gut, nicht? Ich meine, wir hören eine Predigt und gehen dann nach Hause und sagen, naja, war nicht so doll, ne? Und fertig, an der Seite. Aber vielleicht war da nur ein Satz, der von Gott aus ein Herz gefunden hat. Nur ein Satz, manchmal. und das nachzuvollziehen und zu sagen, ja, Herr, das ist es, was ich will. Den Willen Gottes tun. Es ist gut, wenn man durch die Bibel geleitet wird. Aber wisst ihr, was ich fantastisch finde, ist, wenn Gott persönlich redet. Ich finde das fantastisch. Mose hat uns das gelehrt und gesagt, er lag 40 Tage vor Gott. 40 Tage vor Gott. Ja, da lernt man hören, ne? Und dann geht er zurück zum Volk und dann haben die einen Kalb gegossen zur Anbetung. Und was macht er? Er nimmt die Steine in den Tafel. Wir kennen die Geschichte. Und macht es kaputt. Vor Wut über dieses Volk. Und dann geht er wieder hoch zu Gott. Wieder 40 Tage. Ja, es ist manchmal gut, Zeit aufzuwenden für Gott. Und dann kriegt er von Gott zu hören, ach, dieses Volk, das will ich nicht mehr sehen. Und was sagt er? Herr, niemals. Nimm mich. Lass das Volk leben. Es ist doch dein Volk, an dem du dich beweisen willst. Wenn du schon was tun willst, dann nimm mich. Hier bin ich. Aber dieses Verhältnis von Mose zu Gott, ist das nicht so ein vertrauensvolles Verhältnis? Nicht hier Gott, ich jetzt und du da unten der Kleine, sondern da ist ein Vertrauensverhältnis. Er lebt quasi mit Gott. Wir sehen das auch sehr schön, als er den Befehl kriegt, seinen Sohn zu opfern. Abraham. Nicht Mose, Abraham. Als er diesen Befehl kriegt, was macht Abraham? Der jammert nicht, der klagt nicht. Er weiß, wenn das von Gott ist, dann ist es in Ordnung. Und dann geht er hin mit seinem Sohn, nimmt noch einen Knecht mit, der das Holz trägt. Komm, wir gehen anbeten, opfern. Und dann ist Abraham dort an der Stelle, baut den Altar auf. Und sein Sohn fragt, wo ist das Opfer? Gott hat ein Opfer. Gott hat ein Opfer. Es ist so interessant zu sehen, dass er so vertrauensvoll vor Gott steht. Und als wenn sie sich abgesprochen haben, als wenn sie eine Einheit gefunden haben. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Ja, Gott. Und was sagt Gott oder wie geht Gott mit ihm um? Gott sagt dem Abraham nicht, ach, mach mal ruhig, was ich sage, sondern er sagt, komm mit mir. Er nimmt ihn quasi an die Hand dorthin, führt ihn dahin. Und erst, als Abraham bereit war, zuzustechen, da sagt Gott, stopp. Interessant. Aber dieses Verhältnis zwischen Gott und Abraham ist so eins. So wirklich toll, dass Abraham bereit ist, den Willen Gottes bis ins Letzte zu erfüllen. Das ist für mich ein Vorbild. Das ist etwas, das ich, dem ich nachjagen möchte, an dem ich teilhaben möchte, einfach zu sehen, der Wille Gottes. Ich versuche das. Bin bereit. Bin bereit, mich hinzugeben und zu sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Und dann brauche ich nicht fragen, und was ist mit dem anderen? Ihr kennt ja die Geschichte nicht. Was machst du aber mit den anderen? Was geht's dich an? Du aber folge mir nach. Nichts anderes geht. Du aber folge mir nach. Ja, preis dem Herrn, dass Gott uns Möglichkeiten schenkt, immer wieder neu. Und wenn ich heute in diese Zeit hineinschaue, ja, wir brauchen die Liebe Gottes in unseren Herzen und durch unsere Herzen. Wenn ich all die Flüchtlinge sehe, die Lieben, die gekommen sind, die brauchen Jesus. Aber nicht nur die, sondern auch wenn ich durch die Gemeinden schaue, dann muss ich sagen, ja, wir brauchen Jesus neu. Weil wir im Moment scheinbar nicht die Kraft haben, das Reich Gottes zu bauen. Wollen wir das tun, gemeinsam? Das Reich Gottes bauen, das Segen für unsere Stadt daraus wird. Wir haben eine wunderschöne Stadt hier. Und wenn ich jetzt mal so hineinschaue, ich glaube, es gibt ja keine weitere Gemeinde hier außer den Kirchen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ist das nicht ein bisschen wenig für diese Stadt? Ich weiß nicht, 15.000, 20.000, wie groß die Stadt jetzt ist. Wenn wir ein Zehntel davon nehmen würden, der Zehnte gehört dem Herrn, gibt es noch viel zu tun. Ja, ich sage das bewusst. Weil ich weiß, dass es der Wunsch Gottes ist, dass wir seine Zeugen sind und hingehen, um das Reich Gottes zu bauen. Es wird schwerer und schwerer, ja, aber die Hilfe Gottes ist nicht fern, sondern ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, haben wir gesagt. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten, und sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Amen.